Ja, vielen Dank, liebes Worship-Team. Und es sieht schon mal super von hier oben aus, wie sich der Saal auch jede Woche mehr und mehr füllt. Und es macht es für einen, der hier oben steht und predigt, deutlich leichter, hier ein Publikum zu haben, mit dem man irgendwie interagieren kann. Aber ich freue mich natürlich auch auf euch im Livestream zu Hause, dass ihr wieder dabei seid und da auch treu die Wochen hier zugeschaltet habt und wünsche euch auch für den Gottesdienst und auch für die Predigt von ganzem Herzen Gottes Segen. Ja, wir haben hier die Bühne ein bisschen umgestaltet, wie ihr seht, mal ein bisschen was Frisches, was Modernes reingebracht. Mir gefällt ganz besonders dieses violette Licht hier oben. Wenn man so beim Lobpreis sich so zurücklehnt, dann kann man das besonders gut sehen. Und das Banner aber vom Handlettering-Banner. Dass jemand gemalt hat, jetzt haben wir dafür Verwendung gefunden. Ich bin ganz begeistert, was wir für kreative Menschen bei uns in der Gemeinde haben. Und meine Seele spricht das an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Ästhetik und das Schöne, das redet zu mir. Und da bin ich wirklich dankbar, dass wir so Leute hier in der Gemeinde haben. Und ich möchte zum Beginn von der Predigt gerade nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Wochen, durch die du uns geführt und geleitet hast. Ich danke dir auch, dass du jetzt da bist mit deinem Geist. Herr, wir öffnen uns ganz für dein Reden, für das, was du vorbereitet hast, für jeden Einzelnen heute Morgen. Und ja, sei du uns nahe. Danke, Jesus. Amen. Ja, ich habe ja schon in der Gottesdiensteinladung, die wir immer so donnerstags, freitags verschicken, das Thema angekündigt. Und da habe ich die Frage gestellt, wer weiß, wer der Mann mit dem Hammer ist? Wer hat davon schon mal gehört? Und es geht nicht um den nordischen Gott Thor, der eine wichtige Rolle in der Serie der Marvel Avengers spielt, sondern der Mann mit dem Hammer, das ist ein Begriff aus dem Ausdauersport. Und zwar spricht man dann von dem Mann mit dem Hammer, wenn einem die Kohlenhydratvorräte, die man in den Muskeln hat, wenn die langsam ausgehen und man quasi zum Erliegen kommt. Beim Laufen ist das so, im Radsport und beim Skilanglauf, da spricht man eher vom Hungerast. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Hungerast? Also wenn man wirklich denkt, man läuft und plötzlich hat man das Gefühl, jemand zieht einem den Stecker. Und der Mann mit dem Hammer, auf Englisch übrigens to hit the wall, also gegen die Wand laufen, der Mann mit dem Hammer, der begegnet einem im Marathon ungefähr bei Kilometer 30. Und ein Marathon ist über 42 Kilometer lang. Und das heißt, 12 Kilometer vor dem Ziel, ungefähr nach drei Viertel der Strecke, da hat man so das Gefühl, jetzt irgendwie geht's gleich nicht mehr weiter. Und deshalb ist es so wichtig, für den Marathon zu trainieren. Jeder von uns kann ohne Training einen 5-Kilometer-Lauf laufen. Jeder von uns kann einen 10-Kilometer-Lauf laufen, einfach wenn man spazieren geht. Aber einen Marathon, den schafft man nicht ohne Training. Und ich sage mal, der Normalsportler, der braucht auch während eines Marathons, muss der Nahrung zu sich nehmen. Also diese Kohlenhydratspeicher in den Muskeln wieder auffüllen, weil die Strecke einfach zu lang ist, die ohne Nahrungsaufnahme hinzubekommen. Aber neben der Nahrungsaufnahme braucht es auch viel Disziplin, habe ich schon gesagt, Training, Vorbereitung. Man muss auch so auf ein paar Dinge verzichten, so wenn es vor allem auf den Wettbewerb dann zugeht. Und wenn man das Ziel vor sich hat, eben auch wirklich mal mit Dingen, die einem sonst vielleicht lieb und wert sind, diese Dinge zurückschrauben. Ich wollte mal das selber ausprobieren, wie das ist, so mit dem Mann mit dem Hammer so eine Begegnung zu machen. Und ich bin in meinem Leben jetzt zwei Marathons gelaufen, den einen 2004, Lindau, Bregenz, St. Margareten, der Dreiländermarathon, und einen 2015, den Hamburg-Marathon. Und den ersten 2004, ich habe mich so intensiv darauf vorbereitet. Intensiv vorbereiten heißt, mindestens in den 2 Monaten, besser 3 Monaten vor dem Marathon, einmal in der Woche einen 3-Stunden-Lauf zu absolvieren. Einfach um möglichst nahe an diesen Moment zu kommen, wo man diesen Mann mit dem Hammer trifft. Und das habe ich gemacht und dann eben in der letzten Woche viel Kohlenhydrate essen, viel Nudeln, viel Tomatensauce. Und so habe ich mich auf diesen Marathon vorbereitet. Und ich weiß noch, das muss irgendwo zwischen Bregenz und St. Margareten gewesen sein. Kilometer 28 habe ich gedacht, mir zieht jemand den Stecker. Und da kommen auch noch andere Dinge dazu, warum das so war. Aber es war der Wahnsinn. Und was ich mir nie hätte vorstellen können, ich musste gehen. Ich musste also anfangen, wirklich, habe mich so rumgeschleppt, um überhaupt noch diese letzten 14 Kilometer, die es dann noch waren, irgendwie hinzubekommen. Totaler Einbruch an der Stelle. Und eins ist klar, um den Mann mit dem Hammer zu vermeiden, gibt es keine Tricks oder Abkürzen. Du kannst auch nicht schummeln. Wenn du nicht trainierst und dich entsprechend vorbereitest, dann wird dich dieser Mann mit dem Hammer treffen. Da wird bei Kilometer 28 irgendjemand oder 30 oder 32, irgendjemand wird dir den Stecker ziehen. Also es braucht Training, es braucht die Bereitschaft der Hingabe und der Disziplin. Ich denke, jeder von uns weiß, dass wenn man besser werden möchte im Sport, dann muss man trainieren. Das kommt nicht von alleine. Oder wer ein Instrument spielt, wir werden nur besser, wenn wir regelmäßig üben. Oh, jetzt haben wir am Dienstag wieder Brassband, nach 3 Monaten kein Brassband. Da bin ich mal gespannt, wie das sein wird. Ja? Aber jetzt frage ich euch Folgendes. Warum glauben wir, dass es in unserem Glaubensleben anders wäre? Dass uns dort alles irgendwie zufliegt, ohne dass wir etwas dafür tun? Warum glauben wir, dass wir uns in unserem Charakter verändern? Dass wir mehr wie Jesus denken und reden? Dass wir eine intensive, intime Beziehung zu Gott haben? Dass wir uns getragen wissen durch Krisen im Leben? Dass wir vielleicht auch das ein oder andere Wunder mit Gott erleben? Warum glauben wir, dass das möglich ist, ohne dass wir etwas dafür tun? Noch immer sind wir ja in der Predigtserie Gemeinde in Bewegung, Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist ja nicht nur die Geschichte der ersten Gemeinde und wie sich das Evangelium ausbreitet, sondern es ist auch die Geschichte des Apostel Paulus, von seinem Leben, seinen Missionsreisen und seinen Erlebnissen. Insgesamt werden 3 Reisen von Paulus beschrieben und auf der letzten Reise, dort macht er Halt in Milet, um dann der Gemeindeleitung von Ephesus quasi so eine Zusammenfassung seiner Erkenntnisse in einer Rede weiterzugeben. Und diese Rede, aus dieser Rede schauen wir heute einen Vers an, und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 20, den Vers 24. Da sagt Paulus: Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Paulus hat ein Ziel vor Augen, wenn er von seinem Glauben spricht. Er will den Lauf vollenden und dem ordnet er alles unter. Er sagt sogar, dass ihm sogar sein Leben nicht der Rede wert ist, wenn er doch bloß seinen Lauf vollendet, um sein Amt auszuführen. Und das Amt, das er hatte, das war, dass er zu den nicht-jüdischen Kulturkreisen ging und dort das Evangelium von Jesus predigt, damit auch die, die nicht aus dem jüdischen Hintergrund kommen, den Messias, den Erlöser, den Heiland, den Retter dieser Welt kennenlernen. Und dafür war er bereit, Entbehrungen, Hunger, Ablehnung, Verfolgung, ungerechtfertigte Anklagen und so weiter in Kauf zu nehmen, wenn er doch nur seinen Lauf vollendet. Paulus verwendet hier ein Bild vom Sport und er macht es nicht nur in der Apostelgeschichte Kapitel 20, sondern wir finden auch in Philipper 3 und im 1. Korintherbrief Kapitel 9 einen Bezug, wo Paulus das Glaubensleben mit dem Sport in Verbindung setzt. Und auch diese 2 Stellen schauen wir uns einmal miteinander an. Philipper 3, Vers 14. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und 1. Korinther 9, Vers 24 und folgende. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und ich habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Unser Glaubensleben, so wie Paulus das beschreibt, ist ein sportlicher Wettkampf, ein Wettlauf. Und er setzt alles daran, um diesen Wettlauf zu bestreiten und, jetzt kommt das Wesentliche, nicht damit er einen guten Start hat oder dass er eine gute Zwischenzeit erreicht. Das Einzige, was bei Paulus zielt, ist, dass er am Schluss über die Ziellinie kommt. Alles andere ist unwesentlich. Für ihn zählt das Einzige, über die Ziellinie zu kommen, die Ziellinie zu überschreiten. Schauen wir uns nochmal die drei Bibelstellen an, ganz kurz zusammengefasst. Apostelgeschichte. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende. Philipper 3. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Oder 1. Korinther 9. Ich gebe alles für diesen Sieg. Ich gebe alles für diesen Sieg. Wenn der Apostel Paulus, der so viel mit Gott erlebt hat, Zeichen und Wunder, Gemeindegründungen, Eingreifen Gottes auf eine Art, die nach menschlichem Ermessen nicht möglich ist und keinen Sinn macht. Wenn dieser Apostel alles daran setzt, wo er sagt, ich muss mich zurücknehmen und disziplinieren und fokussieren, um am Schluss über die Ziellinie zu kommen. Wenn er alles daran setzt, wie viel mehr müssen wir, die wir nicht einen Lebensstil wie der Paulus haben, alles daran setzen und uns fokussieren, um ebenfalls in dem Lauf, den wir laufen, nicht zu scheitern, sondern über die Ziellinie zu kommen. Ich muss an dieser Stelle mal kurz was klarstellen. Wer sich jetzt ziemlich unter Druck gefühlt fühlt, ihr könnt durchatmen. Wenn ich hier aufhören würde mit meiner Predigt, da wäre ich echt ein gemeiner Hund. Ich glaube, da wäre ich einer der fiesesten Pastoren zu sagen, mach's wie Paulus, guck mal, wie der gelebt hat, das ist unser Maßstab. Denn das schafft keiner von uns. Keiner bekommt das hin. Er ist ein großartiger Jesus-Nachfolger, ein Apostel, dem Jesus erschienen ist. Und es war eine andere Zeit als die, in der wir leben. Und es geht nicht darum, dass wir uns mit Paulus vergleichen. Keine Frage, deshalb geht die Predigt an der Stelle auch nochmal weiter. Aber die Frage ist ja, wenn Paulus diese Rede der Gemeindeleitung in Ephesus hält, und wir auch immer wieder fragen sollen, was hat das Wort Gottes mit meinem Leben zu tun? Dann ist ja die Frage, was hat es denn jetzt mit diesem Sportbild, mit diesem Wettkampfbild, das Paulus gebraucht? Was hat das denn jetzt mit mir und meinem Leben auf sich? Immerhin gebraucht es dreimal in der Bibel und sogar noch ein viertes Mal. Ich komme nachher noch drauf. Was hat es denn damit auf sich? Und dazu möchte ich mit euch drei Begriffe etwas genauer anschauen. Und zwar den Begriff des Laufs, also des Wettkampfs. Als zweiter Begriff die Ziellinie. Und als drittes den Siegeskranz. Und da schauen wir uns jetzt mal genauer an, was es damit eigentlich auf sich hat. Also zuerst der Lauf. Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, ist ein kluger Mann. Und ich würde mal sagen, auch eine kluge Frau, wer Jesu Worte hört und danach handelt. Paulus sagt, Wissen bläht auf, Liebe baut auf. Und Jakobus, der Bruder von Jesus, sagt, seid nicht allein Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Also wenn ich das zusammenfasse, dann glaube ich, dass es okay ist zu sagen, dass der christliche Glauben ein zutiefst handelnder Glaube ist. In anderen Religionen, da steht Meditation, Versenkung, das Mystische ganz stark im Vordergrund. Aber im Christlichen, da geht es nicht nur darum, Dinge zu verstehen, sondern auch zu tun. Ich finde, das kommt gut in dem Motto heraus, das sich der Benediktinerorden gegeben hat. Ora et labora, bete und arbeite. Bete und arbeite. Das Beten, das steht für die Beziehung, die wir mit Gott haben. Das steht für die Beziehung, die wir als Christen pflegen, wo wir Gemeinschaft haben mit unserem Schöpfer. Und das Arbeiten, das steht für die Umsetzung dessen, was wir als richtig erkannt haben. Wo wir unseren Glauben praktisch werden lassen können. Also in der Beziehung investiere ich mich und kommuniziere ich und verbringe Zeit damit. Und in der Erkenntnis dessen, was richtig ist, diese Erkenntnis soll mich praktisch werden lassen. Dass ich hilfsbereit bin, dass ich Barmherzigkeit lebe, dass ich die Ungerechtigkeit dieser Welt, dass ich etwas dagegen unternehme, dass ich mich einbringe in dem, was ich als richtig erkannt habe. Hier in unserem eher griechisch denkend geprägten Kulturkreis, da denken wir ja oft, ich wachse dann, wenn ich mehr weiß. Also das Wissen an sich formt mich und mein Wesen. Aber ich möchte nochmal Paulus zitieren. Er sagt, Wissen bläht auf, Liebe baut auf. Und ich finde, es gibt so einen schönen Spruch von Mark Twain, den habe ich euch mitgebracht. Er sagt, ich habe keine Schwierigkeit mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Versteht ihr das? Also mir geht es nicht, dass mir Wissen fehlen würde von dem, wie es geht, sondern das, was ich weiß, was richtig ist, das zu tun, das ist die Schwelle und die Herausforderung, die ich habe. Also das heißt, wenn wir das alles mal zusammennehmen, das heißt, dass für den Lauf, den wir laufen, wenn es um Anwendung geht, um einen handelnden Glauben, dass wir das trainieren müssen. Dass es darum geht, Dinge, die wir als richtig erkannt haben, in die Praxis umzusetzen. Dass wir praktisch werden mit dem, wo wir Erkenntnis über das Wort Gottes haben. Damit, wenn der Mann mit dem Hammer kommt, um nochmal das Bild vom Marathon zu strapazieren, dass wir gewappnet sind. Dass es uns nicht aus den Schuhen haut. Dass es uns nicht ist wie einer, der den Stecker zieht. Und ich habe mal überlegt, was ist denn der Mann mit dem Hammer im christlichen Lauf? Das sind die Krisen, die kommen. Das sind die Schicksalsschläge, die jeder erlebt von uns. Das ist das Leid, mit dem wir konfrontiert werden. Das sind die Dinge, die dir den Glauben rauben wollen. Die kommen und die sagen, guck mal, dein Glaube, der bringt gar nichts, der trägt dich nicht. Es funktioniert nicht. Als ob einer den Stecker rauszieht, wie bei Kilometer 30 im Marathon. Und ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Diese Zweifel, diese Niedergeschlagenheit, die Schwere, die manchmal kommt. Und deshalb müssen wir vorbereitet und parat sein, dass wir auch im Glauben diesem Mann mit dem Hammer entgegentreten können und etwas entgegenzusetzen haben. Und ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass die Schicksalsschläge oder das Leid, dass wir das einfach freudig und so ganz locker ertragen können, wenn wir unseren Glauben trainiert haben. Nein. Aber wer den Glauben trainiert und anwendet und ihn auslebt, der wächst in seinem Glauben in der Beziehung zu Gott. Der wächst in seinem Glauben in dem, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Und der Halt im Glauben wird stärker. Das Wissen, wo der Anker im Sturm ist, wird, wird klarer und deutlicher. Es hat Auswirkungen auf das ganz praktische Glaubensleben, wenn wir diesen Glaubensmuskel, unseren Glauben trainieren. Aber dazu muss ich Zeit investieren. Dazu muss ich Zeit investieren, wie im Sport, wie im Musikinstrument. So auch im Glauben gehört es dazu, zu investieren. Kommen wir zu dem zweiten Begriff, die Ziellinie. Die Ziellinie ist der Übergang vom Diesseits ins Jenseits. Die Ziellinie haben wir dann erreicht, wenn wir ableben, wenn wir Abschied aus dieser Welt nehmen, wenn wir sterben. Der Tod, ich muss so krass ausdrücken, der Tod ist die Ziellinie. Wenn wir unseren letzten Atemzug machen und gestorben sind und hingehen, lebendig werden mit Christus im Himmel. Das ist die Ziellinie, ihr Lieben, auf die wir Christen zugehen, auf die alle zugehen. Aber ich beschreibe jetzt mal unsere Ziellinie. Und an dieser Zielstelle oder direkt dahinter, an dieser Ziellinie, direkt dahinter, da wartet die Auferstehung auf dich. Halleluja! Wir werden einmal auferstehen. Was für eine gute Nachricht. Und wir werden unseren Platz in der Gegenwart des Vaters einnehmen, dort, wo Jesus schon ist. Vor ein paar Wochen hatte ich ein ausführliches Gespräch mit einer schon etwas betagteren Person. Und wir haben über den Tod gesprochen. Und die Person, die hat sich an den Tod, an das Leben geklammert. Die hatte Angst vor dem Tod. Alles natürlich auch ausgelöst durch die Corona-Krise, durch dieses, ja, wenn ich jetzt zur besonders gefährdeten Gruppe, Personengruppe gehöre, wird es mich treffen? Was passiert mit dir? Möchte ich an die Atemmaschine angeschlossen werden oder möchte ich einfach in Frieden sterben? War eine deutliche Angst vor dem Tod. Dabei ist doch unser Tod die Ziellinie, etwas Erstrebenswertes, etwas, worauf wir uns freuen können. Die Ewigkeit mit Gott im Himmel zu verbringen, also im Vergleich zur Ewigkeit mit Gott im Himmel sind nur die 70, 80, 90 Jahre, die wir hier auf der Erde verbringen, das ist doch ein Klacks. Also wir werden einmal ein Fest mit Jesus im Himmel feiern. Wir werden unsere Ewigkeit bei Gott, dem Vater im Himmel verbringen. Leute, das ist doch was Schönes. Es braucht doch die Perspektive, gerade von uns Christen, dass wir sagen, es ist doch nicht alles vorbei mit den 70, 80, 90 Jahren, die wir hier verbringen. Das Beste kommt doch noch. Das Beste liegt doch noch vor uns. Also sonst wäre doch unser Glaube nichts. Dann wäre ich doch nicht Pastor geworden, wenn es nicht so wäre. Das Beste kommt doch noch. Leute, wir glauben an die Auferstehung und das ewige Leben. Manchmal vergessen wir das. Manchmal denken wir, wir müssen alles erleben hier in dieser Zeit auf Erden, weil wir nicht wissen, was kommt. Wir wissen, was kommt. Das Beste kommt. Das Beste kommt noch. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben, sondern können uns auf die Ziellinie freuen, ihr Lieben. Wir können uns freuen. Und dann der dritte Begriff, der Siegeskranz. Und an der Stelle bin ich Gott so dankbar, dass das so eindeutig in der Bibel ist, wer den Siegeskranz bekommen wird. Da gibt es kein Rumrechten oder Deuten. Es ist absolut eindeutig, wer den kriegt. Das werden wir gleich zusammen anschauen. Aber davor möchte ich nochmal sagen, falls jetzt der Eindruck durch den Lauf und die Ziellinie entstanden sein könnte, dass man sich irgendetwas, was den Siegeskranz angeht, bei Gott erarbeiten könnte, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Wir können gar nichts daran tun, ob wir den Siegeskranz bekommen oder nicht. Oder wir können es zumindest nicht erarbeiten. Ich komme gleich nochmal drauf. Also, bevor wir zum Siegeskranz kommen, muss ich es nochmal deutlich machen. All das, was ich gerade gesagt habe, wo es um Disziplin geht, um Einsatz, um Hingabe, hat mit dem Siegeskranz nichts zu tun. Der Siegeskranz ist ein Geschenk. Aber was hat es dann mit Disziplin und Einsatz und Hingabe zu tun? Folgendes. Du kannst dich entscheiden, wie du dein Glaubensleben läufst. Du kannst entscheiden, ob du so mit dem letzten Schnaufer auf allen Vieren über die Ziellinie krabbelst oder ob du trainierst, mit Jesus unterwegs bist, Gott einbeziehst in dein Leben und auch die Kraft und das Fundament und den Halt, den der Glaube uns gibt, ob du das erleben möchtest. Du entscheidest, ob du trainierst oder einfach gerade noch so es über die Ziellinie schaffst. Und dann irgendwann kommt die Ziellinie und die kommt von ganz alleine, da müssen wir nichts dazu tun. Ja. Also der Tod ist keine Krankheit, sondern der Tod, der gehört zum Leben mit dazu, zum Sein mit dazu. Der kommt irgendwann. Und dann heißt es, vorbereitet zu sein, nicht an dem Mann mit dem Hammer gescheitert zu sein, am Glauben nicht losgelassen zu haben. Und wenn es auf allen Vieren mit der Zunge auf dem Boden ist, aber wir halten fest und gehen über die Ziellinie. Und wenn das gekommen ist, dann wirst du den Siegeskranz erhalten. Und die Bibel ist so klar darüber, wer den bekommt. Und zum einen spricht Paulus davon. Und zum anderen spricht Jakobus, der Bruder von Jesus, spricht davon, wer diesen Siegeskranz bekommt. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Halleluja! Alle, die Gott lieben, werden den Siegeskranz empfangen. Wunderbar. Was sagt Jakobus? Jakobus sagt, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wow, das ist doch mal eine Hürde, eine Aufgabe, die man bewältigen kann. Also nochmal, für den Lauf, für die Ziellinie und den Siegeskranz. Den Lauf, du entscheidest, wie fit du den Lauf läufst. Ob du trainiert bist oder untrainiert. Die Ziellinie wird alleine kommen, aber ob du den Siegeskranz erhältst, unabhängig von deinem sozialen Hintergrund, unabhängig von deiner Intelligenz, Unabhängigkeit von deiner Schulbildung, unabhängig von deinem Lebenswandel oder ob du gut oder schlecht bist, sondern den Siegeskranz zu empfangen, steht und fällt mit einer Frage, deren Antwort du natürlich formulieren musst. Und die Frage lautet, liebst du Jesus? Liebst du Jesus? Mehr ist es nicht. Also versteht ihr jetzt, was die Disziplin im Glauben für eine Funktion oder eine Aufgabe oder für eine Bedeutung hat? Das hat nichts mit unserer Errettung zu tun, sondern die Frage, wie du dein Glauben lebst. Und dann, wenn es darum geht, den Siegeskranz zu empfangen, dann steht allein die Frage im Mittelpunkt, liebst du Jesus? Und wenn du darauf Ja sagen kannst, ja mit ganzem Herzen, dann ist es eindeutig in der Bibel. Dann bist du nach der Auferstehung bei Gott. Dann wirst du den Siegeskranz des Lebens oder den Siegeskranz der Gerechtigkeit, den wirst du an der Stelle empfangen. Was nimmst du heute für dich mit aus der Predigt? Oft mache ich einen Vorschlag, was man rausnehmen könnte an Punkten, die vielleicht zum Herzen gesprochen haben, die einen besonders angerührt haben. Aber ich möchte mal heute die Aufgabe dir geben. Was nimmst du mit? Es ist dein Glaube, es ist dein Lauf. Es ist das, wie du Jesus nachfolgen möchtest. Es ist dein Wettkampf, nicht meiner. Ich habe meinen eigenen, reicht mir schon. Es ist dein Wettkampf. Was nimmst du für dich mit? Wo sagst du, oh, da muss ich nochmal hingucken. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie ich mein Glauben lebe. Welche Entscheidungen ich treffe, wo ich meine Zeit investiere. mach dir nochmal Gedanken darüber und dann frag dich wirklich, ja, was hat das jetzt für Auswirkungen? Wie geht's weiter? Welche eine Stellschraube in meinem Leben möchte ich einmal verändern? Ich möchte jetzt noch das beten mit uns. Wir werden dann ein Lied hören und ich lade dich ein, vielleicht gerade diese Zeit auch zu nutzen, um über diese Frage nachzudenken. Das einfach wirklich vor Gott zu bringen und zu bewegen. Und Glaube ist Errettung. Errettung ist Gnade, ein Geschenk. Und im Glauben entscheiden wir, wie wir ihn leben. Es ist nicht Gottes Verantwortung, es ist auch nicht meine, es ist deine Verantwortung. Und sich das mal bewusst zu machen, dazu lade ich dich ein. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was bin ich dir dankbar, dass wir einen Glauben haben, der auf Gnade gegründet ist. Wo die Errettung, dieses Leben nach dem Tod, die Auferstehung, einzig und allein von dem abhängt, was du getan hast. Jesus, nämlich du bist ans Kreuz gestanden, gestorben, begraben und auferstanden, damit ich ewiges Leben haben kann. Danke dir, Jesus, dass du uns annimmst, wie wir sind, und dass alles von dieser einen Frage abhängig ist. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir das alles sagen können. Wir lieben dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Dass wir diesen Siegeskranz empfangen. Dass wir diesen Siegeskranz der Gerechtigkeit und des Lebens empfangen, um in aller Ewigkeit beim Vater sein zu können. Dafür danke ich dir von Herzen, du guter Gott, in Jesu Namen. Amen.